ARD.
Katja?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Sag mal ein Wort, das ich wegen dir gelernt habe. Spickzettel.
Spargalka.
Spargalka. Und gibt es auch eine Kurzform davon? Also Spicker gibt es ja im Deutschen. Gibt es das auf Russisch auch?
Nee, eigentlich nicht. Ah, doch, doch, doch. Es gibt das Wort Spora.
Spora.
Das ist das, die kurze Variante. Das hat nämlich auch eine Übersetzung. Und zwar, wenn man halt ein Pferd reiten würde, hatten ja Leute früher an den Schuhen so scharfe Dinge.
Ja. Hießen die nicht auch Sporen oder so?
Ich weiß, das kann nämlich sein.
Also, nicht.
Genau, das Spora bedeutet auch so ein Ding, was man quasi beim Reiten nutzt, aber auch ist das eine Verkürzung für Spargalka, also für Spickzettel.
Siehst du, wieder was gelernt. Und damit, hi Leute, zum
Herzlich willkommen.
Auf jeden Fall mal genauer darüber sprechen, wie du in Russland vielleicht mal einen Spickzettel benutzt hast und ob das überhaupt möglich war, weil das weißt du von uns aus der Runde am allerbesten. Und auch, warum du dir hier in Deutschland Spickzettel geschrieben hast. Und ich kann vielleicht auch mal von meinem krassen Spickzettel-Move erzählen, falls ich das noch nicht gemacht habe, weil das war absurd. Da habe ich mich wieder dran erinnert, nachdem ich das bei dir gesehen habe. Aber erstmal, bevor wir das alles machen, hallo Leute, welcome zu Nette Mädchen, eurem Podcast von Das Ding zu Folge 80.
Es ist ein kleines Jubiläum, würde ich sagen. Ein kleines. Preisnik, so ein bisschen, ne? So ein bisschen festlich heute. Und wir sind nicht alleine hier, wie ihr gerade gehört habt. Katja ist heute mit am Start oder auch mit vollem Namen, Ekaterina Astafjeva. Hallo, privetik.
Hallo, schön, dass du da bist.
Privet, privet.
Richtig schön, dass du hier bist. Kurzer Disclaimer, Valeria und ich kennen dich privat. Mhm. Wie fühlt sich das gerade so an, mit uns zu sprechen?
Eigentlich ganz nice. Also als ich mich heute vorbereitet habe, dachte ich mir, hey, wir quatschen die ganze Zeit. Das wird ja wahrscheinlich so wie unser
oder?
Gespräch, nur halt noch mit aufgezeichnet. Ne?
Genau. Finde ich schön. Und wir laden euch alle, die ihr jetzt zuhört, einfach ein, einfach so ein bisschen mit uns am Tisch zu sitzen und mit uns zu quatschen, würde ich jetzt einfach mal vorschlagen.
Ja, und ich stelle dich ganz kurz mal vor. Wir werden ja jetzt die ganze Folge natürlich mit dir sprechen, aber ganz kurz, du bist vor 5 Jahren aus Russland nach Deutschland eingewandert, freiwillig, arbeitest hier in Deutschland als freie Journalistin bei verschiedenen Formaten und machst wirklich coolen Content auch auf Social Media, auf Instagram. Und ich habe dich ja kennengelernt schon vor, ich würde mal sagen, so 3 Jahren durch deinen Content eben. Ich kannte dich vorher nicht. Du hast damals vor allem sehr viele Stories und Reels gemacht zum Thema Russin sein in Deutschland, wie es hier ist, als Russin zu studieren, zu leben. Und ich fand das alles sehr spannend. Und irgendwann habe ich dieses Jahr dich angeschrieben auf Insta, dass wir uns unbedingt treffen müssen. Wir wohnen ja irgendwie auch in der Nähe, das wusste ich. Und ja, seitdem kennen wir uns auch und haben uns auch schon mal mit Valeria getroffen. Ja, und jetzt mussten wir dich unbedingt zu uns einladen. Und wir haben einfach zu viel zu besprechen. Aber jetzt das Wichtigste. Katja, Kati, Ekaterina, was sagt man zu dir hier in Deutschland?
Oh Gott, man sagt alles Mögliche gefühlt. Also ich stelle mich nie als Katja vor, weil Deutsche sagen dann dazu Katja. Und
Katja,
ich kann nicht.
Stimmt.
Also wirklich, ich kriege da so.
Stimmt.
Ach, also es ist einfach nicht das Gleiche. Ne? Also es ist halt nicht, so heiße ich halt einfach nicht. Mhm. Dann Ekaterina versuchen Leute, daraus wird so ein Ekaterina-Dingsi-Bumsi. Mhm. Und das ist auch anstrengend. Vor allem ist es ein bisschen komisch, weil das ja für Russland so ein offizieller Name sozusagen, ne? Also ich meine Freunde nennen mich ja niemals Ekaterina. Mhm. Meine Mama hat mich Katerina genannt, wenn ich Scheiße gebaut habe als Kind, ne? Und dann nennen mich hier Leute Katerina auf einmal.
Katerina Hugo,
und ich bin jedes
in
Mal
die Ecke.
So. Ja, genau, ich denke mir, wow, okay, Leute, was habe ich denn jetzt schon wieder gemacht? Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach mich als Kati vorzustellen, weil das können Leute in Deutschland irgendwie richtig aussprechen und ich habe gelernt, drauf zu hören. Es hat echt gedauert. Am Anfang, als Leute Kati gesagt haben, dachte ich, also ich habe mich nicht angesprochen gefühlt. Jetzt langsam schon. Aber ich muss sagen, wie als du gerade gesagt hast, Katja, Ekaterina, und du hast es so richtig ausgesprochen, ich habe mich so wirklich zutiefst in meine Seele angesprochen gefühlt. Ich dachte mir, oh mein Gott, ich bin wirklich, das bin ich, ich bin gemeint. Und das ist das Gefühl, was ich tatsächlich ziemlich selten habe in diesem Land. Nicht mal mein Freund kann meinen Namen richtig aussprechen. Er gibt sich Mühe, aber er ist noch nicht so weit, glaube ich. Ja, also diese russische Version von meinem Namen höre ich kaum.
Wie viel es ausmachen kann, so eine kleine Geste, wie einen Namen richtig auszusprechen, wie viel das in einem Menschen ausmachen kann. Und über dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, dass du dich jetzt irgendwie durch so kleine Sachen vielleicht mehr zu Hause fühlst und warum das manchmal vielleicht weniger so funktioniert, darüber möchten wir unbedingt mit dir sprechen. Vorher, lass uns so ein bisschen dich kennenlernen, deine Geschichte kennenlernen. Vielleicht kannst du uns einmal kurz erklären, wo genau kommst du aus Russland her und wie bist du da aufgewachsen?
Ich komme aus Tscheljabinsk. Für diejenigen, die die Stadt nicht kennen, das ist im Südural, da an der Grenze zu Kasachstan. So eine 1-Millionen-Einwohner-Fabrikenstadt, überhaupt nichts los. Und so bin ich auch aufgewachsen in so einem Arbeiterviertel, in so einer Arbeiterfamilie, sage ich mal. Sehr bescheiden auch. Aber ich war auf einer richtig guten Schule und dadurch habe ich das Gefühl, ich habe sehr viel Lust daran entwickelt zu lernen. Und in Russland ist das ja oft so, dass gute Noten quasi als die Möglichkeit dargestellt werden, dann irgendwas im Leben zu erreichen. Und dann dachte ich mir, komm, ich mache das, ich kriege gute Noten, ich lerne gut und dann darf ich dann vielleicht irgendwann auf die Uni und so. Dann bin ich nach St. Petersburg gezogen für mein Studium. Ich habe im Bachelor Übersetzung und Dolmetschen studiert praktisch und Deutsch war mein Hauptfach. Mhm. Ja, und nach meinem Bachelor, nach einem Jahr danach, bin ich dann nach Deutschland gezogen, für meinen Master sozusagen.
Ich habe mich gerade gefragt, welche Verbindung du damals schon so ein bisschen zur deutscher Sprache irgendwie gespürt hast. Hast du irgendwie gedacht, das könnte jetzt vielleicht die Sprache sein, auf der ich mich immer unterhalten werde? Bald? Irgendwann?
Nee, also überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Also ich fand sehr lange Zeit, dass deutsche Sprache irgendwie nicht so sonderlich schön ist. Und es war ja auch anstrengend zu lernen.
Was hat dir denn aber so am meisten jetzt hier geholfen, Deutsch komplett so zu beherrschen?
Ich habe wirklich einfach nur viel gelabert. Also ich habe viel mit Leuten geredet. Und dann hatte ich endlich mal das Gefühl, es geht nicht um diese Feinheiten, es ist Leuten eigentlich egal, ob ich jetzt den Artikel richtig oder falsch gesagt habe. Es geht denen darum, dass sie meine Gedanken hören wollen und dass sie wirklich das spannend finden, was ich halt sage. Und das war für mich so der Zeitpunkt, wo ich mir dachte, ah ja, okay, ab jetzt kann man wirklich die Sprache sehr gut nutzen. Und dann bin ich damit auch klargekommen, würde ich sagen.
Ja, und ich habe auf deinem Instagram-Kanal auch gesehen, du hast dir so Spickzettel geschrieben, um eben so ein paar Dinge hier in Deutschland irgendwie so zu verstehen, vielleicht auch richtig. Oder was genau waren das für Spickzettel? Vielleicht kannst du einmal kurz erklären, was da so drauf stand und womit du vielleicht deine Schwierigkeiten hattest, wofür du einen Spickzettel gebraucht hast.
Ja, tatsächlich waren die Spickzettel eher für meine Insta-Community gedacht und nicht für mich. Das waren so Stories, in denen ich dann vor allem so umgangssprachliche Wörter oder irgendwelche so Sprüche und Ausdrücke auf Deutsch genommen habe und erklärt und dann ins Russische übersetzt, weil das Problem ist halt an den Unis oder an der Schule, in meinem Fall auch vielleicht damals, lernt man sehr veraltete Sprache. Also als ich zum allerersten Mal in Deutschland war, für ein paar Tage zu Besuch, hat mich ein Kumpel von mir gefragt, er meinte so, Katja, wieso sprichst du wie meine Oma?
Wahrscheinlich sprechen wir beide, Valeria und ich, auf Russisch wie Omas.
Ja,
das ist höchstwahrscheinlich, Leute. Das kann sein, natürlich.
Das kann wirklich sein.
Aber tatsächlich habe ich halt sehr veraltet gesprochen, weil wir haben halt Lehrbücher aus den 80ern gehabt. Wir haben wirklich Sätze übersetzen müssen, wo
stand. Kannst du so ein Beispiel sagen? Genau.
Ja, ja. Ich habe einen Satz. Mein Opa, der alte Kommunist, hat uns erzählt, wie er der Vorsitzende der Partei war. Oder irgendwie so, wo ich mir denke, in welchem Zusammenhang werde ich jeweils diesen Satz
kommunistischen Opa
verwenden? Außer jetzt hier, ne? Für euch im Podcast.
Ey, für diesen Moment, hast du dich genau. Jetzt, du warst vorbereitet.
Endlich mal. Ich war bereit. Aber genau, man lernt halt solche Wörter, solche Sätze, ne? Und dann, als ich halt nach Deutschland kam, habe ich sehr viel so diese Umgangssprache gelernt und gemerkt, das macht gefühlt so die Hälfte des Wortschatzes aus, wenn man so wirklich mit Menschen kommuniziert. Und dann wollte ich meiner Community auf Insta so ein bisschen helfen. Ich weiß, einmal musste ich erklären, wenn man sagt so, ach, dieser alte weiße Sack. Und dann musste ich erzählen, warum denn Sack so, was für Bedeutungen dieses Wort hat. Ne? Woher sollst du das wissen? Es gibt auch sehr viele Wörter auf Deutsch, die halt zwei Bedeutungen haben. Ne? Das Beispiel Schwanz. Leute, ganz ehrlich, wenn man...
Ist so!
Wenn man, ja, aber wenn man so Deutsch an der Uni lernt, denkt man, das ist halt so wie bei so einem Hund, ne? So, der wedelt, so. Ja. Und dann kommt man nach Deutschland und, ja.
Ja, ja, man kann auf jeden Fall schon ins Fettnäpfchen treten, so. Oder man kann aus Versehen halt einfach etwas sagen, was, wo halt einfach Leute gucken und sagen, unangenehm.
Gab es da so eine Situation, wo du so ein Missverständnis hattest, so ein sprachliches?
Oh ja, einmal, oh mein Gott, das war so peinlich. Aber das lag an meinen grammatischen Fehlern tatsächlich ein bisschen. Also, es gibt ja zwei Wörter im Deutschen, die sehr ähnlich klingen. Ich werde euch jetzt noch nicht verraten. Mhm. Ich habe auf jeden Fall mal irgendwie so einen Bekannten über einen bekannten Journalisten von mir erzählt, der auch mal Kriegsberichterstattung gemacht hat. Und ich wollte halt ein bisschen angeben, wie gut ich jetzt passive Konstruktionen aufbauen kann auf Deutsch. Oh. Und dann wollte ich sagen, ja, also quasi, es wird gebaut. Ja, also ich baue, das ist eine aktive Konstruktion und es wird gebaut, das ist eine passive Konstruktion.
Ah, okay.
Einführung in die deutsche Grammatik. So.
Danke.
Und,
danke, Katja.
Immer gerne. Auf jeden Fall habe ich das damals gelernt zum ersten Mal und wollte halt angeben, wie gut ich das jetzt kann. Und dann habe ich gesagt, irgendwie so, ja, da, es war ja voll gefährlich, er war da ja traumatisiert, weil es wurde ja auch da geschießen, also statt geschossen, habe ich geschießen gesagt und dann musste dieser Kumpel von mir richtig laut lachen, weil er meinte, ja, das wurde wohl auch gemacht.
Also wegen geschissen?
Du meintest wahrscheinlich geschossen. So, okay, so im krass, Sinne von, weil schießen, Schuss, geschossen und dann scheißen, schieß, geschissen. Und ich dachte mir, jo Leute, die drei Formen vom Verb scheißen habe ich an der Uni nicht gelernt, leider. Und dann habe ich sie halt verwechselt. Weißt du? Das war schon sehr peinlich, ne?
aber finde ich eine geile Geschichte einfach.
Die ganze jede Mädchen-Community.
Die weiß jetzt
merkt euch.
Aber ich finde es voll spannend auch zu wissen, weil wir jetzt über Spickzettel geredet haben. Wie ist das denn in Russland? Hat man da auch so Spargalki-Spick? Also Spickzettel hast du da? Weil ich habe zum Beispiel früher auf meinem Mäppchen dann so was draufgeschrieben oder mal, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so erzählen darf, werden dann meine Noten nachträglich dann irgendwie nicht
aberkannt. Egal. Ja, dein Abschluss, du bist gefeuert.
Oder so Taschenrechner habe ich dann immer auch Zettel reingelegt mit Spickzettel.
Nein, kann man das machen? In Russland macht man das auch. Also auch in das Mäppchen oder irgendwie so auf die Hand was schreiben oder keine Ahnung. Ich hatte mal, einmal hatte ich sogar so Strümpfe an, quasi nicht so Strumpfhosen, sondern Strümpfe, ne, die dann so am Bein enden. Und dann habe ich so Spickzettel da quasi versteckt, weil unter dem Rock hat man das halt nicht gesehen. Habe ich auch schon gemacht. Man macht es schon, aber also es wird halt natürlich nicht gern gesehen, aber ich weiß noch, eine Lehrerin meinte, während ihr dieses Spickzettel schreibt, merkt ihr euch schon Sachen. Eventuell werdet ihr das nicht mal brauchen, aber ihr habt ja dann die Info richtig klein und dicht für euch zusammengefasst, weil ein Spickzettel ist ja halt klein, du hast ja wenig Platz.
Mindblowing. Spickzettel ist was
und
Gutes.
Und wenn ihr das geschafft habt, höchstwahrscheinlich braucht ihr das nicht mehr, weil ihr das währenddessen schon gelernt habt. Und deswegen habe ich das schon immer, also ich habe das schon öfter gemacht, selten genutzt tatsächlich.
Da ist aber was dran, da ist was dran. Ich habe mir auch unfassbar viel Mühe gegeben für meine Spickzettel manchmal. Bei uns gab es so Vorlagen, die im Klassenzimmer rumgereicht wurden, von, keine Ahnung, so irgendwelchen Labels für Stifte oder aber auch so Flaschenlabels, also Flaschen, die man sich aufstellt, zum Beispiel Wasserflaschen von einer bestimmten Marke, da wurde das Design 1:1 nachgemacht und dann wurde das so rumgeschickt und dann konnte man per, keine Ahnung, irgendwelche Word oder Programme da reinmachen, die Texte, die man sich da merken muss und dann konnte man das ausdrücken und umkleben und das haben wir halt echt auch alle irgendwie gemacht und das war schon auch ein bisschen krass. Es hat sich sehr kriminell angefühlt. Das war, glaube ich, das war... Da wurde aber, glaube ich, nie irgendjemand erwischt. Das war jetzt ein heftiger Tipp, Leute, nicht nachmachen, weil wenn man erwischt wird, ne, schlecht.
So. Wow, so aber voll kreativ eh, also ja. Richtig schlau. Hätten wir das gewusst?
Ja, ich glaube, aber wie du gesagt hast, so in dem Moment, wo man sich diese Mühe macht, zusammenfasst, was man da alles reinmachen möchte, braucht man ihn eigentlich dann irgendwann auch gar nicht mehr.
Ja.
Okay, gut. Unsere Frage der Woche an dich, unsere Rubrik, wo wir uns irgendwie so die eine Frage stellen, die uns beide total interessiert. Wir haben uns gefragt, du hast 2019 deine Sachen gepackt, du bist nach Deutschland eingewandert. Das war vor dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, muss man dazu sagen an der Stelle. Und wir haben uns gefragt, wieso trifft man als junger Mensch diese Entscheidung? Also ich möchte auswandern, ich möchte nach Deutschland, ich verlasse meine Freunde, mein Umfeld, mein Land. Kannst du so ein bisschen uns nochmal so mitnehmen in diesen Prozess vielleicht, wie das passiert ist?
Tatsächlich gab es, glaube ich, zwei Gründe. Einerseits, ich habe schon in Russland journalistisch gearbeitet und habe schon damals gemerkt, dass unabhängiger Journalismus halt so ein Beruf ist, in dem es schwer ist, weiterzukommen. Es ist anstrengend.
In Russland
teilweise
jetzt, meinst
auch gefährlich.
Du?
Genau. Mhm. Und ich wollte auch vor allem Journalismus nochmal von Grund auf lernen. Und das gibt es in Russland nicht wirklich. Außerdem habe ich nachdem ich fertig mit dem Bachelor war, meinen Freund kennengelernt in Deutschland, der ist Deutscher. Und wir haben uns wirklich sofort verliebt und dann war erstmal eine Fernbeziehung angesagt. Und da haben wir uns natürlich überlegt, was machen wir denn jetzt, damit wir jetzt nicht für immer in dieser Entfernung bleiben. Und irgendwie für ihn nach Russland zu ziehen, war jetzt nie so eine Option. Mhm. Und für mich nach Deutschland war das schon mal irgendwie ein bisschen möglicher. Und dann hat er mir irgendwann auch über die deutsche Journalistenschule erzählt. Und als ich dann einen Platz bekommen habe, dann dachte ich mir, okay, jetzt ist es klar. Die Schule ist in München, mein Freund wohnt in München. Irgendwie passt jetzt gerade alles zusammen. Mhm. Und ich muss einfach diese Chance ergreifen und dann gucken wir mal. Und es war wirklich so dieses und dann gucken wir mal. Es war nie, jetzt ziehe ich endgültig für immer, für mein ganzes Leben lang nach Deutschland. Wirklich nicht. Es war so ein, schauen wir mal.
Okay, und naja. Wie kann man sich das vorstellen? Mit wie vielen Koffern bist du dann hier hingekommen?
Mit einem, aber riesigen. Was? Und noch ein, ich glaube, noch so einen Rucksack hatte ich dabei und einiges an meinem Zeug lag schon bei meinem Freund rum in München. Also wirklich, ich habe versucht, mein ganzes Leben in den Koffer zu packen, aber natürlich habe ich sehr viel in Russland gelassen. Was immer noch da rumliegt bei meinen Freunden tatsächlich.
Ach,
ein paar
echt?
Bücher, die mir so ganz... Ja, wirklich. Also, weil es war halt so viel und ich habe ja gedacht, ich werde öfter zu Besuch kommen und dann kann ich ja das irgendwie noch später mitnehmen. Mhm. Und dann war ich ein, zwei Male zu Besuch und dachte mir, okay, gerade ist es noch nicht dringend, nächstes Mal. Und dann kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und seitdem war ich da nicht mehr. Und jetzt liegen da meine Lieblingsbücher noch rum, also wirklich, die mir irgendwie so, die so einen sentimentalen Wert für mich haben.
Genau, und jetzt bist du hier Journalistin mit russischen Wurzeln. Wie geht's dir mit dem Beruf hier? Also fühlst du zum Beispiel auch manchmal eine Verantwortung, hier diese Freiheit zu nutzen, über den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine zum Beispiel zu sprechen, darüber zu berichten? Hast du das Gefühl, du musst dazu was sagen? Wirst du viel gefragt zum Thema?
Wurde viel gefragt und ich hatte das Gefühl, ich muss unbedingt was dazu sagen, vor allem am Anfang des Krieges, weil es war ja so unmittelbar. Ne? Also ich weiß noch, wie ich da aufgewacht bin und diese Nachrichten gelesen habe zum ersten Mal und das hat mich so richtig umgehauen und damals habe ich tatsächlich auch überall darüber gesprochen, ich habe viel darüber berichtet oder quasi Redaktionen unterstützt in der Berichterstattung. Und dann habe ich aber auch gemerkt, es ist ja für mich extrem persönlich. Also es trifft mich auch alles, es macht mich sehr emotional. Und an sich wäre das ja nicht schlimm, weil ich meine, ich kann mich davon auch distanzieren für meinen Beruf. Aber das macht meine das tut meine Psyche nicht gut. Und ich finde, man merkt dann natürlich, wie die deutschen Kolleginnen zum Beispiel, die davon nicht persönlich betroffen sind, ganz anders drauf gucken. Also die nennen das Neutralität. Ich nenne das manchmal sogar Zynismus vielleicht so, weil man gewohnt ja sich natürlich ein bisschen dran an die ganzen Kriege, Katastrophen, leider. Ne? Wenn das jeden Tag gefühlt passiert irgendwo auf der Welt, kann man ja nicht bei jedem Thema so viel Mitleid haben wie früher. Aber das macht mich auch schon manchmal sehr unruhig, wenn ich merke, mit wie man über Menschenleben manchmal dann spricht, das ist für mich einfach etwas, was womit ich nicht so gut klarkomme. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich berichte nicht direkt darüber. Ich nutze meine Expertise in den Redaktionen, wo ich bin, weil das kommt schon immer trotzdem ab und zu dazu, dass ich dann russische Quellen checken muss, dass ich nochmal einordnen muss, auch quasi intern. Aber ich mache das jetzt nicht mehr so aktiv quasi von mir aus, weil ich merke, vielleicht bin ich einfach nicht an der richtigen Stelle, um darüber gerade zu berichten.
Aber du hast ein Tattoo mit einer politischen Botschaft, würde ich schon sagen, jetzt vor kurzem dir stechen lassen. Was ist das für ein Tattoo? Was steht da drauf?
Also, drauf steht Sachranima Juric.
Das ist schwarz
genau.
geschrieben in einer, genau.
Ja, schwarz mit Russisch? So ein bisschen bunten Flecken. Das ist eine Zeile aus einem Gedicht von einem sowjetischen Dichter jüdischer Abstammung, Osip Mandelstam. Das war schon immer einer meiner Lieblingsdichter. Und er hatte so eine tragische Geschichte, weil er nach Gulag verschickt wurde und da verstorben ist. Also in diesem Arbeitslager von der Sowjetunion sozusagen, wo politische Gefangene gelandet sind. Und also seine Gedichte waren dementsprechend halt auch verboten, weil er auch sehr kritisch war und jüdisch, weil sowjetischer Staat war ja auch sehr stark antisemitisch. Um seine Gedichte für die Zukunft aufzubewahren, hat seine Frau die auswendig gelernt. Beziehungsweise auch verteilt bei Menschen die ganze Zeit und so weiter. Und dieses Gedicht hat er halt davor geschrieben, aber wie so eine Vorahnung von, ich werde nicht lange leben, aber ich möchte halt für die Ewigkeit da bleiben. So. Und das ist so, dieses Sachranima Juric bedeutet, bewahre meine Worte auf, keep my words. So, keine Ahnung, so in die Richtung, ist sehr poetisch. Und tatsächlich, ich weiß nicht, inwiefern das für mich so ein politisches Statement ist. Ich glaube, das hat für mich mehr so eine Bedeutung von Connection zu meiner Sprache. Also, weil ich habe auch manchmal das Gefühl, ich verliere diese Sprache so ein bisschen, ich nutze die kaum. Mhm. Ich denke, wenn ich Deutsch spreche, denke ich auf Deutsch. Ich träume oft auf Deutsch. Mein ganzes Leben findet auf Deutsch statt. Und irgendwo aber in mir drinnen gibt es so einen Raum, den so ein bisschen irgendwas in meinem Herzen, was niemand hier versteht. Mhm. Also das nicht mal mein Freund versteht, weil er spricht ja kein Russisch. Und das ist halt so dieses für mich so Sachranima Juric, bewahre meine Rede auf, als Teil von mir irgendwie, die da bleiben, also dass dieses Teil da bleiben soll. Und ich meine, klar, es klingt auch schon sehr politisch, vor allem weil dieses Gedicht hat dann auch ein russischer Künstler, Noise MC, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, das ist so ein russischer Rapper, sehr populär, sehr politisch, also sehr stark oppositionell. Der hat auf dieses Gedicht auch einen Song geschrieben und das ist auch ein richtig toller Song und der ist nämlich in Russland zum Beispiel verboten. Ne? Und das ist in dem Sinne schon auch ein bisschen politisch, weil das ist ja mit in dem drinnen, in dem Song drinnen auch ein Statement, aber für mich persönlich war das eher sowas wie, ja, ich als Mensch, der Russisch spricht, meine Gedanken und meine Seele irgendwie, dass sie da so aufbewahrt werden. Irgendwie so. Mhm. Kann man das nachvollziehen? Weiß ich nicht.
Voll. Ja, absolut. Du hast ja gerade eben schon gesagt, dass man das Gefühl kaum beschreiben kann, was du eigentlich hast, wenn alles um dich herum auf Deutsch ist. Und da kommen wir jetzt mal in den Jetzt-Talk rüber. Du hast da einen Post gemacht aus Paris und hast auch drunter geschrieben, Deep Talk. Du schreibst, ich lese das einmal ganz kurz vor, in Paris war ich überwältigt und das lag nicht am Wein, sondern daran, dass ich mich erinnert habe, wie sehr ich St. Petersburg vermisse. Ganz ehrlich, ich habe meinen Umzug nach Deutschland immer noch nicht verarbeitet. Damals war alles so eilig, Visum, Umzug, Studium, dann Corona, dann Krieg. Und in diesem Trubel habe ich vergessen, dass Migration ein Stress ist und man darf über das alte Leben trauern. Und dann schreibst du auch noch andere Dinge weiter. Was bedeutet das Ganze? Also wie geht es dir wirklich, jetzt gerade hier in Deutschland zu sein?
Ich habe das Gefühl, ich habe hier so eine Art zweite Persönlichkeit entwickelt, die quasi hier gerade lebt. Und innerlich habe ich das Gefühl, irgendwo in einem parallelen Universum gibt es aber eine andere Katja, die in St. Petersburg geblieben ist, die gerade über Nevsky läuft, die gerade am Niva sitzt, keine Ahnung, und ihr Leben einfach nur da weiterführt. Und das ist so ein komisches Gefühl, ehrlich gesagt. Vor allem, weil ich ja wirklich, ich kann mich nicht beschweren, ne? So ein deutscher Satz, aber das ist wirklich so, es geht mir hier gut. Ich habe
ja
gutes
meckern.
Leben. Ja, ich kann nicht, ich würde so gerne, aber ich kann nicht meckern. Es geht mir halt gut. Ich habe einen tollen Job, ich habe Freunde, ich habe eine tolle Beziehung hier. Ich habe mir wirklich ein ganzes Leben aufgebaut. Aber irgendwas fehlt da ja, und das ist, glaube ich, da irgendwo hinter mir geblieben. Und ich glaube, ich habe mir lange selber nicht erlaubt, darüber nachzudenken, so wirklich, weil das halt auch so ein bisschen, also das tut halt auch ein bisschen weh, das zu realisieren, weil ich meine, obwohl man sagt, ich bin nach Deutschland freiwillig gezogen, kann man das ja auch anders sehen, weil wenn in Russland halt jetzt nicht eine Diktatur herrschen würde und wenn man auch da freien Journalismus betreiben könnte, ohne irgendwie in Gefahr zu laufen, dann wäre ich vielleicht mal da geblieben. Dann wäre vielleicht mein Freund nach Russland gezogen. Er könnte da ja vielleicht auch einen Job finden und ein Leben aufbauen mit mir zusammen da. Und ich meine, in dem Sinne ist es freiwillig, dass ich halt nicht im Exil bin. Aber so ganz 100% zieht ja niemand aus ganz großer Freude komplett weg von Familie und Freunden, ganz weit weg. Also wirklich niemand. Also es geht immer darum, dass dir irgendwas da vor Ort fehlt. Und wenn es nicht gefehlt hätte, dann wäre ich vielleicht auch da geblieben. Ne? Und ja, weiß nicht. Also ich laufe gerade durch die Straßen mit so Songs auf Russisch in meinen Kopfhörern. Und da gibt es so einen Musiker, Asai heißt er, der ist jetzt nicht mehr aktiv, glaube ich, aber war mal in 2000er super populär. Und da hat er hat so eine Zeile, das klingt so: «Мой Ленинград нельзя не любить, и твое сердце тоже оттает». Und das Ленинград, so hieß ja St. Petersburg früher, ne? Und das heißt eigentlich, mein Leningrad kann man nicht nicht lieben. Mhm. Und dein Herz wird wieder auftauen. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht, das macht wirklich was mit mir gerade, weil ich mir denke, oh mein Gott, vielleicht ist es ja okay, dass es halt immer noch in mir drinnen ist. Es ist ja ein Teil von mir. Und ich meine, irgendwann komme ich vielleicht zurück und dann wird... Jetzt muss ich weinen.
Oh.
Nein. Oh. Krass. Hätte ich nicht gedacht, Leute. Aber dieser Song trifft mich gerade echt.
Schau mal, jetzt weine ich mit dir.
Ja. Ja, also, oh Gott. Halbe Therapiestunde hier mit euch, Leute. Aber ja, nee, genau. Irgendwie macht das gerade was mit mir und ich glaube, ich bin da vielleicht auch im Prozess noch, das so richtig zu verstehen.
Voll. So, wollen wir einmal kurz durchatmen? Ja. Geht's euch allen gut? Geht's uns gut?
Ja, oh Gott, Leute, sorry, hab's nicht erwartet.
Nein, alles gut. Ich habe mir schon gedacht, so gerade, dass es so voll emotional auch und voll persönlich ist.
Ich könnte auch wirklich ewig zuhören, weil es auch irgendwie so bewegend ist und spannend und man merkt so richtig, dass dich das persönlich halt einfach sehr bewegt.
Lass uns vielleicht so ein bisschen zu den schöneren Sachen kommen, um auch darüber zu reden, was dir in solchen Momenten Halt gibt. Also wie gehst du mit diesem Gefühl um? Gibt es etwas, wo du sagst, okay, das ist etwas, das macht dieses Gefühl vielleicht nicht weg, aber ein bisschen erträglicher oder besser?
Ja, also ich versuche einfach so ein bisschen mehr Connection mit diesem Teil von meinem Leben aufzubewahren sozusagen. Also ich versuche jetzt in der letzten Zeit viel mehr auf Russisch zu lesen oder eben mehr russische Musik zu hören und nicht in dem Sinne, dass ich mich da verstecke quasi, weil das kann ja auch nur, also das kann ja auch ein Weg sein, ne, sich ein bisschen in dem alten Bekannten zu verstecken, um nicht mit der Realität klarkommen zu müssen, kenne ich auch ganz gut. Aber eben einfach, um mich kurz mal ein bisschen so wohl zu fühlen. Und ich meine, dass alleine, dass ich diese Gedanken halt so offen teile, hilft mir auch, weil ich bekomme auch so viele Reaktionen von Leuten, die sagen, denen geht's auch so, die haben das auch schon ähnlich erlebt oder zum ersten Mal durch diesen Post zum Beispiel auf Insta sind sie auf diese Gedanken auch gekommen. Mhm. Und das hilft auch, dieses Gefühl, dass es halt nicht nur mir so geht. Genau. Ich glaube, das Problem ist aber bei dem Ganzen, warum ich eigentlich lange nicht so wirklich darüber gesprochen habe, ist, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel außerhalb von Russland wohnen, unter anderem, weil sie nicht einverstanden sind damit, was die Regierung treibt, gegen den Krieg sind und so, die fühlen sich nicht wohl damit, solche Gedanken zu äußern, weil man fühlt sich extrem schuldig. Also, weil man würde am liebsten diesen Krieg sofort beenden, weil man versucht ja alles, wie es geht, irgendwie tun, um so die Leute aus der Ukraine zu unterstützen, um diesen Krieg, also um Putins Regime zu schwächen und so. Und dann, während man dann sagt, ja, aber ich vermisse Russland, das kann auch mal schon falsch wahrgenommen werden. Und ich glaube, deswegen habe ich zum Beispiel auch meinen Insta-Kanal, den ich früher so aktiv betrieben habe, dann ein bisschen so aufs Eis gelegt oder viel weniger da geteilt. Weil einerseits habe ich gedacht, okay, es wird von mir erwartet, dass ich mich zu jeder Sache so politisch äußere. Und ich bin ja keine Politikerin, keine Aktivistin, ich bin Journalistin. Und da ist so ein schmaler Grat zwischen ich berichte oder ich bewerte, ne? Und andererseits machen mich auch solche Themen emotional und ich habe nicht das Gefühl, dass ich meine Emotionen immer so offen teilen kann. Und auch jetzt gerade für euch, also mit euch das zu besprechen und dann, dass die Community das hört, ist für mich schon eigentlich, ehrlich gesagt, für mich persönlich gerade ein mutiger Schritt, weil es kommt dann so weit in die Welt sozusagen, dass ich auch nicht weiß, welche Reaktionen da drauf kommen können, aber ich meine, andererseits, ich habe auch keinen Bock mehr, mich irgendwie da zu verstecken mit den Emotionen, die einfach da sind. Und vielleicht hilft es auch ja jemandem, das irgendwie besser zu verarbeiten,
Ja,
wenn man damit nicht
danke,
alleine
dass du da
ist.
so ehrlich bist und dass du bei uns im Podcast deine Emotionen so trotzdem da auch irgendwie einen freien Lauf gelassen hast, weil es ist auch ja super ehrlich und einfach super krass, dass du uns das anvertraust. Das ist richtig, richtig schön.
Das kann ich auch nur unterstreichen. Also danke dafür.
Lass uns mal ganz kurz auf ein paar noch andere positive oder witzige Sachen schauen. Du hattest auch mal sehr viel dazu gemacht auf Instagram zum Thema Eigenheiten so in Deutschland, so Dinge, die für dich irgendwie ungewöhnlich erscheinen, weil es ja klar eine andere Mentalität, eine andere Kultur, alles irgendwie anders. Und dann kommt man hier hin und denkt sich so, what? Was redest du da? Was sind denn so Dinge oder Eigenheiten, an die du dich gewöhnen musstest? Fällt dir da was ein?
Ja, ich glaube, so die Art und Weise, mit Leuten zu reden, ist hier ein bisschen weird für mich persönlich. Ich meine, wenn man in Russland jemanden fragt, wie geht's dir, dann erzählt die Person dir die ganze Lebensgeschichte. Und in Deutschland sagst du Leuten, wie geht's?
Gut.
Und die sagen, joa.
Ja.
Joa.
Allein heute,
Joa. Was
als
heißt
wir gerade uns hier getroffen haben für den Podcast, hast du gefragt, wie geht's euch? Und Vika und ich haben einfach nur gesagt, gut, Punkt. Und dir?
Ja,
Wir haben gar
gut.
nichts.
Und das ist so,
Weißt du,
aber
wir
so
sind schon.
dieses, ihr seid schon eingedeutscht,
Wir sind
Leute. I'm
Deutsch.
very sorry,
Ja,
Deutsch.
ne? Oh.
Genau.
Ja.
Aber vor allem dieses Joa, das ist so ein komisches Geräusch, eh. Und das gibt es
Das ist
wirklich nur
nicht. Ja.
hier. Und ich
Joa.
denke mir, ja, danke für nichts. Was soll ich mit dieser Information jetzt anfangen? Also, hat
Auf
mir
Russisch würde
überhaupt
man
nichts
sagen, je
gebracht.
Tag, je Tag, oder? Oder wie
Nee,
ist es
das
ja
ist.
sowas?
Würde man nicht
So,
sagen.
normal,
Nee, man könnte
nee.
vielleicht sagen, auf
Normal.
Russisch könnte man ja sagen, so wenn man nicht viel erzählen möchte oder da ist irgendwie so, könnte man sagen, Paidiot oder
Ah,
so.
bei
Und
Jod. Aber das
dann ist
stimmt
es ja
jetzt, wo
auch
du
nicht so
das
viel
sagst.
Info, aber.
Ja, das stimmt jetzt, wo du das sagst. Wenn ich nach Hause komme und ich frage meine Mutter, wie es ihr geht, ich bekomme keine schnelle und kurze Antwort, sondern es geht dann schon direkt um irgendwas, was halt ja sehr lange zu erklären ist oder was sie halt wirklich dann beschäftigt. Das ist
Ja,
eigentlich nie
aber
ein
es ist halt,
Chrasho.
genau, es ist
Ja.
halt, auf Deutsch ist das so eine Art Smalltalk, ne? Das ist so
Ja,
dieses auf Englisch, how
stimmt.
you doing, wenn man überhaupt keine Antwort erwartet, ne? Und auf Deutsch ist es auch, man gibt eine Antwort, aber die ist halt so uninformativ
Ja, ich finde auch,
und
man muss,
interessant.
ich finde auch wirklich, man muss das beherrschen. So dieses Smalltalk in Momenten, wo man halt weiß, okay, du darfst jetzt hier wirklich, du musst ein bisschen was sagen, ein bisschen, so was ganz Leichtes, was man in zwei Sätzen vielleicht besprechen kann. Und dann kommen wir zum Punkt, bitte, weil so viel Zeit haben wir halt alle nicht.
Ja.
Ja, wahrscheinlich, genau.
Oder.
Aber ich finde das schade, ehrlich gesagt.
Was war das mit dem Smalltalk?
Ja, mit dem Smalltalk gibt es ja auch weitere Themen, die man gerne bespricht. So in Deutschland ist das beliebteste Smalltalk-Thema, finde ich, Nudeln. Oder so Essen insgesamt, aber halt Nudeln ist so konkret. Weil wie oft habe ich Gespräche gehört, wo es hieß dann, und was hast du gestern Abend gegessen? Nudeln.
Was gab es bei dir? Was gab es?
So? Ja, ja. So. Mit welcher Soße? Mit Pesto. Pesto. Was? Und bei dir? Tomatensoße. Tomatensoße.
Hä? Das ist mir nicht aufgefallen. Das ist
nein,
mir
aber,
aufgefallen.
Ja, pass doch, nächstes Mal schon. Auf, wirklich.
Doch.
Ja, Wetter kenne ich. Wetter ist immer ein guter Punkt, um dahin zurückzukommen. Ja. Aber Nudeln, das muss ich mal drauf achten.
Doch, doch, das ist mir auch schon aufgefallen. Wie geht's dir damit, wenn das so Eigenheiten und du denkst dir so, was ist mit euch?
Jetzt musst du sagen,
was geht da in dir vor?
Jetzt musst du einfach nur sagen, joa.
Joa.
Okay, danke.
Nee, ich habe am Anfang schon ziemlich viel gejudged. Also ich würde sagen, ich bin insgesamt eher so eine Person, die ein bisschen dazu tendiert zu judgen. Ich versuche mich da irgendwie da zu bilden und das weniger zu tun. Aber am Anfang war ich schon so ein bisschen judgy und dachte mir, boah, also langweilig, ne? So können die Leute nicht was Spannendes erzählen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, naja, das ist einfach die Mentalität hier. Also das ist die Kultur, die Art und Weise. Man wächst ja auch anders auf. Wenn in deiner Familie jetzt nicht direkt jeder sofort laut über die Gefühle redet, dann wirst du ja auch nicht einer unbekannten Person das erzählen. Und dann, das Problem war aber auch, dass ich mich dann irgendwann angepasst habe und habe dann auch aufgehört, Sachen zu erzählen, wenn ich gefragt wurde, weil ich ein paar Male Leute echt überfordert habe mit meinen Geschichten. Vor allem am Anfang, als ich nach Deutschland gezogen bin. Mein Visum hat ewig gebraucht, ich bin im neuen Land, ich bin im Stress, in Russland dann Krieg, keine Ahnung. Also meine Smalltalk-Themen waren schon viel zu heftig für Leute hier. Mhm. Und dann habe ich mich echt angepasst. Gott, ja. Und dann habe ich aber gemerkt so, wieso connecte ich mit Menschen nicht mehr? Irgendwie, also ich kenne Leute, aber die können mich halt nicht greifen gefühlt. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich halt nichts über mich erzähle, dann werden ja, dann haben auch die Leute vielleicht, auch wenn sie wollen, auch keinen Anlass, was zu erzählen mehr. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich mache das halt so, wie es mir passt. Ich muss das jetzt nicht auf Zwang immer alles raushauen. Ich verstecke mich aber jetzt nicht mehr so stark, weil ich glaube, früher habe ich mich schon sehr stark versucht, so in diese deutsche Gesellschaft, wie hier die Normen sind und so, richtig so anzupassen und mich so ein bisschen so gleich zu werden damit, ne? Mhm. Und jetzt denke ich mir, na gut, also ich bin halt schon integriert, aber ich muss mich nicht assimilieren mit dem Ganzen. Und mit der Strategie kann man gut arbeiten, finde ich.
Es ist halt auch wirklich, daran merkt man, es ist eine Kunst für sich, da so ein bisschen dieses Zwischenmenschliche herauszufinden, zu verstehen, sich damit auch anzufreunden und dass man sich wohlfühlt. Und ich stelle mir auch das spannend vor, wenn du in einer Beziehung bist, zum Beispiel mit, in deinem Fall, einem deutschen Freund. Gab es da auch Sachen, die ihr erst so ein bisschen für euch herausfinden musstet, die unterschiedlich sind? Irgendwas, woran du dich vielleicht auch gewöhnen musstest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, die Art und Weise, wie man in Deutschland Kritik äußert, ist eine andere als in Russland. Und da kann ich auch wirklich bewerten, dass es in Deutschland schon teilweise auch mal besser ist. Ne? In Russland sind Menschen sehr direkt.
Ja.
Und ich meine, ich bin eh eine direkte Person, sogar für russische Verhältnisse. Und dann für deutsche Verhältnisse, oh mein Gott. Und dann oft, als wir uns mal gestritten haben oder so diskutiert, also ich muss sagen, wir hatten nie in unserer Beziehung so einen riesen Streit, aber schon so Diskussionen, habe ich einfach so Sachen rausgehauen. Und mein Freund hat es total verletzt und der ist dann sofort in so eine Abwehrposition gegangen und dann dadurch eskaliert ja der Streit eher mehr. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass man, also ich habe dann irgendwann von jemandem so ein Kritik-Sandwich gelernt. Kennt ihr das? Ja. Wenn man erstmal so Lob gibt, genau, dann ein bisschen negativ. Kritik und dann nochmal Lob.
Ja.
Und das nutze ich nämlich auch in unseren Diskussionen manchmal, wo ich mir sage, ja, du, Das ist voll schlau, was du gesagt hast. Ich finde das so ein bisschen anders, aber voll gut, dass du mitdenkst. Und dann dadurch sind wir auf einmal irgendwie nicht mehr so Also dann ist es sofort so ein Teamwork und nicht wir gegeneinander, ne?
Aber das finde ich krass, weil ich kenne dieses Kritik-Sandwich hauptsächlich in so einem Arbeitskontext. Also so, wenn du Feedback an Kolleginnen oder Kollegen gibst und nicht so sehr im Persönlichen. Klar. Aber Hut ab, wenn du das schaffst, während eines Streits mit deinem Freund ein Kritik-Sandwich zu machen. Das ist wirklich gut.
Das schaffe ich auch nicht immer. Wir können den auch mal fragen, ne, was er dazu denkt. Aber ich glaube, zumindest zu versuchen, ist schon mal besser, weil alleine dieses Bewusstsein, ah ja, okay, das, er ist halt anders gewöhnt und der ist eher, ich würde sagen, der ist schon sehr so sensibler Mensch und dann halt, das kommt noch extra drauf und das hat, dieses Verständnis zu haben, hat mir schon sehr geholfen. Aber auch, ich muss sagen, was richtig anstrengend ist, manchmal, wenn wir streiten, spreche ich, also insgesamt, wenn ich aufgeregt bin, spreche ich nicht mein bestes Deutsch, ne, also wenn ich entspannt bin, spreche ich wahrscheinlich sehr gut. Und wenn ich dann so angespannt bin und irgendwie emotional, spreche ich viel schlechter. Und dann, wenn wir mal diskutieren und ich dann das auf Deutsch machen muss, das ist so anstrengend. Am liebsten würde ich da irgendwie sofort rausgehen, aber ich kann ja nicht. Und einmal, weiß ich noch, einmal hat er mich, glaube ich, so im Streit korrigiert. Und ich bin ausgerastet. Ich bin mutig. So ausgerastet.
Das macht man nicht. Im Streit korrigieren. Das ist unfair. Nein, wirklich. Das ist eine unfaire Karte, die man da auf einmal benutzt.
Voll. Oder? Also ich meine, das ist ja dann so ein bisschen von oben herab. Und wir haben das auch besprochen. Wir haben darüber geredet. Okay. Und er hat es eingesehen und meinte, er hat sich einfach so ein bisschen angegriffen gefühlt. Und das war so seine Art, sich so ein bisschen zu schützen, quasi so, das, so diese Distanz zu schaffen. Das hat halt natürlich in dem Moment nicht geholfen, aber wir haben das besprochen, wir haben das jetzt auf dem Schirm, jetzt passiert das nicht mehr wieder. Aber das war schon heftig, wo ich mir dachte, wow, das habe ich nicht erwartet, weil sonst ist unsere Beziehung ja eigentlich super harmonisch und egal in welcher Sprache, wir verstehen uns toll und gut und so. Aber ja, also ja. Irgendwie gibt es auch da mal hier und da Struggles.
Interkulturelle Beziehungen sind dann einfach nicht so einfach. Man muss da, glaube ich, einfach Kompromisse finden und einen Mittelweg. Das ist auf jeden Fall schon das Ding, ja.
Absolut.
Voll.
Ja, was sagst du, Vika? Machen wir den Sack zu?
Den Sack machen wir zu.
Wie wir in Deutschland sagen, wenn man etwas zum Ende bringen möchte, machen wir den Sack zu mit unserer Rubrik Aberglauben der Woche. Und deswegen möchten wir von dir wissen, liebe Katja, bist du mit vielen Aberglauben aufgewachsen? Erinnerst du dich da an etwas, was in deiner Kindheit irgendwie eine besonders prägende Rolle gespielt hat? Weil es gibt viele Fans dieser Rubrik von diesem Podcast. Also deswegen müssen wir dich das zum Schluss auch nochmal fragen.
Ja, doch, ich bin schon mit Aberglauben aufgewachsen. Meine Oma war extrem abergläubig und so. Ich glaube jetzt selber nicht so wirklich stark daran, aber letztens habe ich eine Suppe gekocht und habe die übersalzen. Und meine Oma hat immer gesagt, ach ja, wenn man zu viel Salz reintut, dann ist man verliebt.
Ja.
Und dann dachte ich mir, oh, dann bin ich einfach nur verliebt. Und meine Beziehung läuft gut und nicht, dass ich einfach schlecht kochen kann. Ne? Ja. Deswegen...
Aber das ist doch auch, was man im Deutschen sagt.
Ja, das kennt man hier auch auf jeden Fall. Der Koch ist verliebt, wenn die Suppe zu salzig schmeckt. Also von daher witzig, dass es da
aber
Parallelen
warum?
Gibt.
Also würde man eigentlich weil er sich denken, nicht konzentrieren das sollte zu viel Zucker
kann.
Sein?
Genau, weil er sich nicht konzentrieren kann
und er zu viel reinmacht vom Salz. So verstehe ich das.
Ich auch.
Ach so, schlau. Weil ich hätte früher gedacht, man würde zu viel Zucker reintun, weil Liebe verbindet man ja mit etwas Süßem, ne? Irgendwie so.
Der Koch denkt sich so, oh, ich liebe meine Frau. Ich mache da jetzt ganz viel Zucker rein, weil sie so süß ist. Das so ist aber ein süßer Gedanke.
Ja, ach ja.
Tatsächlich habe ich letztens habe ich versucht, eine Marmelade zu kochen. Und ich habe da viel zu viel Zucker reingetan. Also eigentlich laut diesem neuen Aberglauben bin ich auch einfach verliebt.
Auch verliebt.
Wenn man in die Marmelade zu viel Zucker reinmacht, ist man verliebt. Okay.
Das ist jetzt der neue Aberglauben, den müssen wir jetzt etablieren.
Bei Niette Mädchen entstehen auch einfach mal Aberglauben. Genau. Ne? So, genau. Wir erfinden einfach welche, die dann einfach in die nächsten Generationen fortgeführt werden. Finde ich super, ein schöner Gedanke.
Finde ich auch schön.
Katja, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Das war ein richtig, richtig schönes Gespräch und danke, dass du so offen nochmal mit uns gesprochen hast. Wir verlinken auf jeden Fall auch deinen Insta-Account bei uns in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, vielleicht auch an sie oder sonst irgendwelche Themenvorschläge habt oder irgendwas uns sagen wollt, ihr wisst Bescheid. nettemädchen@dasding.de oder ihr schreibt uns einfach eine DM auf Instagram. Genau. Und dann sagen wir einfach Spasiba.
Spasiba. Katja, vielen Dank, dass du da warst. Auch von meiner Seite, es war sehr, sehr schön. Leute, bewertet gerne diesen Podcast mit allen Sternen, die es gibt. Wichtig. Mit allen Sachen, die es so gibt, wenn es euch gefallen hat. Also vielen Dank dafür. Und am Ende sagen wir, eine Sache, die wir uns nämlich beibehalten haben immer, ist dieses ganz lange Verabschieden. Das kennst du vielleicht auch noch. Paka, paka,
dabei.
Paka, 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 paka. Also dann, paka. Tschüss. Paka, paka.
Paka, paka. Paka,
paka, paka, paka. Paka. Tschüss.
Paka,
tschüss.
Paka.
Dabei. Paka, paka.
Danke
paka.
Euch. Tschüssi. Paka, paka, ciao.